Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Evelyn Gehlert. Ich bin Human Resources Managerin bei der CST GmbH in Isenburg und außerdem ehrenamtliche Richterin am Arbeitsgericht Magdeburg. Ich bin schon seit den ersten Folgen absolut begeisterte Hörerin dieses Podcasts und höre die neuen Folgen immer gerne morgens auf dem Weg zur Arbeit. Und an alle, die jetzt genauso wie ich auf dem Weg zur Arbeit sind, kommt gut an, habt einen erfolgreichen Tag und viel Spaß mit der neuen Folge von Arbeitsrecht für Arbeitgeber.
Herzlich willkommen zu Folge 72 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema, wenn es mehr als der Obstkorb sein soll. Benefits im Arbeitsverhältnis Teil 3. Moin aus dem regnerischen Hamburg.
Und auch von mir, Jens Buchwald, moin aus dem tatsächlich richtig verregneten Hamburg.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch wieder für uns und damit für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden habt. Danken möchten wir auch Dr. Sarah Gander, die uns geschrieben hat. Vielen Dank für den Podcast. Er gefällt mir sehr und ich lerne extrem viel für meine berufliche Zukunft. Und dann danken wir noch Stefano Santos. Der hat uns geschrieben, mit großer Freude bin ich Hörer Ihres Podcasts. Vielen, vielen Dank für all die Arbeit, die Sie in diesem Rahmen machen. Wir möchten danken 150.000 HörerInnen, die uns bisher gehört haben. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Also Herr Buchwald und ich. 2023 im Januar haben wir mit dem Podcast begonnen und wir hätten uns sicherlich nicht vorstellen können, dass der Podcast so interessant für euch ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Natürlich bei allen, die uns ein Interview gegeben haben. Besonders danken möchten wir hier Dr. Esko Horn, Präsident des Arbeitsgerichts Hamburg und Matthias Notzon, Richter am Arbeitsgericht Saarland, die beide schon dreimal Gast in unserem Podcast waren. Aber auch bei allen anderen InterviewpartnerInnen möchten wir uns ganz recht herzlich bedanken. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an unsere treuen ZuhörerInnen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter die Treue haltet und uns natürlich auch weiterempfehlt. Ein ganz besonderer Dank geht dann noch an die Haufe Group, die uns 3 Exemplare von Crashkurs Personalarbeit, Einzelpreis 34,99, kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Mit dem Buch erhaltet ihr einen klar strukturierten Überblick über die wichtigsten Arbeitsprozesse und Inhalte moderner Personalabteilung. Es werden das Methoden- und Praxiswissen vermittelt, mit dem sich jeder und jede problemlos orientieren kann. Wie ihr ein Exemplar gewinnen könnt, verraten wir euch am Ende der Folge. Bei Haufe findet ihr Bücher zu so gut wie allen arbeitsrechtlichen Themen und auch zu HR-Themen. Wenn ihr also Fachliteratur sucht, schaut dort gerne vorbei. Den Link zu der Literatur bei der Haufe Group, den stellen wir euch in die Shownotes. Heute möchten wir mal starten mit Neuem aus der Rechtsprechung. Und zwar einem spannenden neuen Urteil vom Landesarbeitsgericht Hamm. Was war passiert? Ein Arbeitnehmer war bei seinem Arbeitgeber seit 2018 als IT-Consultant beschäftigt. Der Arbeitnehmer hatte sich für den Zeitraum vom 19. bis 23.08.24 arbeitsunfähig erkrankt gemeldet. Um diese, ich sag mal, angebliche Arbeitsunfähigkeit zu beweisen, kaufte er sich im Internet eine Bescheinigung über eine Arbeitsunfähigkeit. Auf der Webseite dieses Anbieters, wo er die Bescheinigung kaufte, gab es die Möglichkeit zwischen einem AU-Schein ohne Gespräch und einem AU-Schein mit Gespräch zu wählen. Die Bescheinigung mit einem vorhergehenden Gespräch war natürlich teurer. Und dann gab es auf der Internetseite noch folgenden Hinweis. Ich zitiere das mal wörtlich. Beim AU-Schein ohne Arztgespräch solltest du deinem Arbeitgeber sofort um Akzeptanz der AU bitten, insbesondere wenn er misstrauisch ist. Es wurde dann, wie es so typischerweise zu erwarten war, eine Bescheinigung ausgestellt ohne ein vorheriges Gespräch, weil die ja günstiger war. Und die sah optisch so aus wie die alte AU-Bescheinigung vor Einführung der elektronischen AU-Bescheinigung. Der Arbeitgeber hatte erhebliche Zweifel an der Bescheinigung und als er dann über den elektronischen Datenaustausch mit der Krankenkasse erfuhr, dass eine elektronische Bescheinigung nicht vorlag, da ging er von einer Fälschung aus und kündigte das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos, hilfsweise ordentlich zum nächstmöglichen Termin. Der Arbeitnehmer erhob hiergegen Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht und das Arbeitsgericht hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben. Arbeitgeber war naturgemäß mit diesem Urteil nicht einverstanden und legte Berufung zum Landesarbeitsgericht Hamm ein. Ja, wie hat jetzt das LAG entschieden? Das LAG gab dem Arbeitgeber Recht und stellte fest, dass die fristlose Kündigung wirksam war. Und zwar sei es so gewesen, dass durch die Vorlage der Bescheinigung zum Nachweis seiner Arbeitsunfähigkeit der Arbeitnehmer bewusst wahrheitswidrig suggeriert habe, es habe zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit einen Kontakt mit einem Arzt stattgefunden. Und dies stellt aus Sicht des Landesarbeitsgerichts eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Rücksichtnahmepflicht dar und der damit verbundene Vertrauensbruch stellt einen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung dar. Ob der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitsunfähig war oder ob er davon ausging, tatsächlich arbeitsunfähig zu sein, das war aus Sicht des Landesarbeitsgerichtes unerheblich. Vor allen Dingen sagt das LRG, ist es nämlich so, dass die vom Arbeitnehmenden beim Arbeitgeber eingereichte Bescheinigung für einen unbefangenen Dritten den Eindruck erwecke, es handelt sich um eine ärztliche Bescheinigung, die aufgrund eines ärztlichen Kontakts zustande gekommen sei. Dem Arbeitnehmer war bekannt, dass entgegen des Inhalts der Bescheinigung keine ärztliche Untersuchung stattgefunden hatte. Zudem war ihm durch die Hinweise auf der Webseite unmissverständlich vor Augen geführt, dass es sich um eine gegen Gebühr erworbene Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung handele, die nicht nach den allgemeinen medizinischen Grundregeln zustande gekommen war. Tja, aus unserer Sicht ein sehr gutes Urteil, das einen weiteren Schritt in die richtige Richtung darstellt und Arbeitgebern Mittel an die Hand gibt, gegen missbräuchliche AU-Bescheinigungen vorzugehen. Ihr solltet immer genau schauen, ob es bei euch ähnliche Situationen gibt oder gegeben hat. Und wenn ihr euch jetzt Bescheinigungen aus der Vergangenheit anschaut, ob euch vielleicht auch solche oder ähnliche Bescheinigungen vorgelegt worden sind und ihr das erst jetzt feststellt, könnt ihr immer noch fristlos kündigen, auch wenn die Bescheinigung schon einige Zeit alt ist. Insbesondere solltet ihr Zweifel haben, wenn ein gesetzlich Versicherter eine Papierbescheinigung vorliegt, da schon seit einiger Zeit Bescheinigungen nur noch elektronisch erstellt werden dürfen. Nach diesem sehr spannenden Urteil starten wir jetzt rein in unser heutiges Schwerpunktthema. Benefits im Arbeitsrecht sind so vielfältig, dass wir heute Folge 3 an den Start bringen. Wenn ihr die Folgen 1 oder 2 noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Die Links stelle ich euch in die Shownotes. Ihr müsst allerdings die Folgen nicht unbedingt in dieser Reihenfolge hören. Jede Folge ist auch einzeln verständlich. Heute beginne ich mit dem Thema Antrittsprämien und Retentionprämien. Danach übernimmt Jens Buchwald mit der sehr spannenden Frage, ob ihr das Gehalt oder einen Teil davon in Kryptowährung zahlen könnt. Danach sprechen wir über immaterielle Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und Teilzeit. Und abschließend geht es um Mitarbeiterbeteiligung. Und dann gibt's auch wieder etwas zu gewinnen, das habt ihr gerade gehört. Es lohnt sich also bis zum Ende der Folge bei uns zu bleiben. Die erste Frage, die sich mir bei Antritts- und Retentionprämien als Jurist gestellt hat, ist, was ist das überhaupt oder was ist auch der Unterschied? Ihr wisst das ja, ich bin Fan von American Football und deswegen kenne ich Antrittsprämien natürlich. Zum Beispiel Cam Ward, der neue Quarterback der Tennessee Titans, der hat eine Antrittsprämie, auch gerne Signing-Bonus genannt, von über 32 Millionen bekommen und hat allerdings in der laufenden Saison eher bescheiden gespielt. Ganz so viel gibt es natürlich bei deutschen Arbeitgebern nicht, aber im Kern geht es darum, sich als Arbeitgeber attraktiver zu machen. Oft wird mit der Antrittsprämie auch ein Anreiz gegeben, aus einem laufenden Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln. Bei der Retentionprämie auf der anderen Seite, da geht es darum, dass ein Arbeitnehmender, der schon bei euch arbeitet, motiviert werden soll, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, also einem Stichtag, bei euch zu bleiben. Damit soll häufig verhindert werden, dass ein bestimmter Arbeitnehmender zur Konkurrenz wechselt und so Fachwissen verloren geht. Und dann gibt es noch ein anderes Motiv, weil wenn ihr zum Beispiel in eurem Unternehmen eine schwierige oder herausfordernde Phase vor euch habt, dann kommt es immer wieder vor, dass wichtige Arbeitnehmende die Firma von sich aus verlassen. Und in solchen Situationen kann es extrem wichtig sein, sicherzustellen, wenn ihr also interne Veränderungen oder wirtschaftliche Probleme habt, die anstehen, dass eure Top-Performer, die Führungskräfte und die Know-how-Träger bei euch bleiben. Um das abzusichern, werden ebenfalls oft Retention-Prämien vereinbart. Stellt sich die Frage, was muss jetzt hier beachtet werden? Antrittsprämien sind meistens Zahlungen in Geld. Das muss aber nicht so sein. Zum Beispiel im hart umkämpften Ausbildungsmarkt wurden Auszubildende in der Vergangenheit zum Beispiel Laptops oder andere technische Geräte versprochen, wenn sie bei einem bestimmten Ausbilder unterschreiben. Genauso üblich ist es, qualifizierten Mitarbeitern bei Antritt zum Beispiel einen hochwertigen Dienstwagen, häufig als Teil des Antrittspaketes, zuzusagen. Aber egal ob Geld oder was anderes gewährt wird, wichtig ist vor allem, dass ihr vertraglich genau regelt, was konkret wann gezahlt oder gewährt wird. Bei Antrittsprämien, da ist es natürlich verständlicherweise so, dass ihr nicht nur erwartet, dass der Arbeitnehmende am ersten Tag zur Arbeit erscheint. Natürlich wollt ihr auch, dass die neuen MitarbeiterInnen nicht nach kurzer Zeit schon wieder gehen. Und aus diesem Grund werden bei Antrittsprämien typischerweise immer wieder Rückzahlungsklauseln vereinbart. Ich muss sagen, viel Rechtsprechung gibt es zu diesen Klauseln nicht. Ich habe aber zumindest eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2019 gefunden. Findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Was war in diesem Fall passiert? Wir haben hier einen Arbeitgeber, der betreibt ein Seniorenpflegeheim und die Arbeitnehmerin war dort als Pflegefachkraft eingesetzt. Der Arbeitgeber hatte der Arbeitnehmerin eine sogenannte Willkommensprämie für Pflegefachkräfte gezahlt und im Arbeitsvertrag Folgendes geregelt. Ich zitiere das wörtlich: Die Willkommensprämie ist vollständig zurückzuzahlen, wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb der vereinbarten Probezeit, das waren hier 6 Monate, endet. Und dann endet das Arbeitsverhältnis nach der Probezeit innerhalb von 6 Monaten aufgrund eigener Kündigung des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, die nicht durch einen wichtigen Grund nach 626.1 veranlasst wurde oder aufgrund außerordentlicher oder verhaltens- oder personenbedingter Kündigung der Arbeitgeberin, ist die Willkommensprämie ebenfalls vollständig zurückzuzahlen. Der Arbeitgeber zahlte die Willkommensprämie aus. Und es kam, wie es kommen musste, die Arbeitnehmerin kündigte das Arbeitsverhältnis schon in der Probezeit. Der Arbeitgeber war verständlicherweise wenig erfreut und klagte vor dem Arbeitsgericht nun auf Rückzahlung der Prämie. Das Arbeitsgericht entschied gegen den Arbeitgeber und hat die Klage abgewiesen. Hiergegen legte der Arbeitgeber Berufung zum Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein ein. Ja, und das hat nun das Landesarbeitsgericht entschieden. Das Landesarbeitsgericht hat sich der Entscheidung des Arbeitsgerichts angeschlossen und entschied auch gegen den Arbeitgeber. Das LAG war vor allem der Auffassung, dass die Rückzahlungsklausel unwirksam ist und die Arbeitnehmerin dadurch unangemessen benachteiligt wird. Zwar hat der Arbeitgeber aus Sicht des Landesarbeitsgerichts durchaus ein berechtigtes Interesse daran, die Prämie zurückzuverlangen, wenn ein Arbeitnehmer kurze Zeit nach Beginn des Arbeitsvertrages schon wieder kündigt. Allerdings wäre das nicht so, wenn der Arbeitnehmer berechtigt fristlos kündigt, weil der Arbeitgeber zum Beispiel gegen die Pflichten aus dem Arbeitsvertrag verstoßen hat. Zwar war das in dem vorliegenden Fall nicht so, allerdings hätte der Arbeitgeber eine solche Ausnahme aus Sicht des Landesarbeitsgerichts im Arbeitsvertrag regeln müssen. Da diese Ausnahme fehlte, war die gesamte Klausel unwirksam. Tja, was solltet ihr aus dieser Entscheidung für die Praxis mitnehmen? Wenn ihr eine Willkommensprämie oder einen Signing-Bonus zahlen wollt, müsst ihr das genau im Arbeitsvertrag regeln. Und besonders wichtig ist, dass auch alle Fälle geregelt werden, in denen eine Rückforderung ausgeschlossen ist. So, das war der Signing-Bonus. Jetzt zur Retention-Prämie. Die erste Frage auch hier, was wird hier typischerweise geregelt? Neben dem Betrag, der dem Arbeitnehmenden gezahlt werden soll, wird auch immer geregelt, wie lange der Arbeitnehmende bleiben muss, bis er den Betrag erhält. Und in einigen Verträgen findet man außerdem Regelungen dazu, dass er die Prämie zurückzahlen muss, wenn er in einem bestimmten Zeitraum nach Zahlung ausscheidet. Könnt ihr das alles so vereinbaren? Das ist natürlich die Frage. Zunächst einmal müsst ihr im Arbeitsvertrag immer deutlich machen, dass die Retention-Prämie alleine wegen der Betriebstreue gezahlt wird und nicht die erbrachte Leistung honorieren soll. Wenn ihr das nicht regelt, könnt ihr nicht wirksam vereinbaren, dass die Prämie nur bei Erreichen eines bestimmten Stichtages gezahlt wird. Wenn nämlich eine Zahlung zumindest auch die erbrachte Leistung honoriert, dann ist die Zahlung aus Sicht des Bundesarbeitsgerichtes schon verdient und kann nicht sozusagen nachträglich gestrichen werden, weil der Arbeitnehmende vor Erreichen eines bestimmten Zeitpunkts eure Firma verlässt. Und weil es, wenn ihr es richtig macht, allein um die Betriebstreue geht, gibt es leider auch einen Pferdefuß. Der Arbeitnehmer bekommt die Retention-Prämie auch dann in voller Höhe, wenn er über einen längeren Zeitraum krank war. Und noch ein letztes Problem. Nach Meinung des Bundesarbeitsgerichtes hat eine Retention-Prämie dann Entgeltcharakter, sodass ein Stichtag nicht wirksam vereinbart werden kann, wenn die Prämie einen wesentlichen Anteil der Gesamtvergütung des Arbeitnehmers ausmacht. Und das soll aus Sicht des BAG dann der Fall sein, wenn die Prämie mindestens 25% der Gesamtvergütung im Jahr beträgt. Anders ist die Lage, wenn geregelt werden soll, dass ein Arbeitnehmer eine schon gezahlte Prämie zurückzahlen soll, wenn er in einem bestimmten Zeitraum nach der Zahlung ausscheidet. Hier ist die Rechtsprechung des BAG zur Sonderzahlung, zum Beispiel zum Weihnachtsgeld, zu berücksichtigen. Beträgt nämlich die Prämie bis zu einem Monatsgehalt, so kann der Arbeitnehmer dafür bis zu 3 Monate nach der Auszahlung gebunden werden, bei einer Zahlung von über einem Bruttomonatsgehalt bis zu 6 Monate.
Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten möglichen Benefit und der Frage, ob ihr als Arbeitgeber denn die Vergütung ganz oder zumindest teilweise in einer Kryptowährung zahlen könnt und euch dadurch besonders attraktiv als Arbeitgeber darstellen könnt. Dazu liegt ein sehr aktueller Fall des Bundesarbeitsgerichts vor, Urteil vom 16. April 2025 und den wollen wir kurz jedenfalls vom Sachverhalt her hier beschreiben. Was war passiert? Also, dort stritten die Parteien über Provisionen für die Monate Februar und März 2020 in der sogenannten Kryptowährung Ether, kurz ETH. Die Klägerin war hierbei seit 2019 bei der Beklagten gegen monatlich 960 Euro brutto in Teilzeit tätig. Und die Beklagte, und das ist auch wichtig, befasst sich unter anderem mit Kryptowährungen. Nach dem Arbeitsvertrag sollte diese Klägerin eine Provision auf Basis der monatlichen Geschäftsabschlüsse erhalten. Die Provision war dabei in Euro zu ermitteln und zum Zeitpunkt der jeweiligen Fälligkeit zum aktuellen Wechselkurs in ETH umzurechnen und zu erfüllen. Ja, die Klägerin begehrt jetzt mit ihrer Klage die Übertragung von knapp 20 ETH-Einheiten auf ein von ihr zu bezeichnendes Wallet für eine Provision in Höhe von insgesamt fast 3.800 Euro für die Monate Februar 2020 und März 2020. In der Sache hat das BAG die Urteile aufgehoben und zur weiteren Sachverhaltsermittlung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Gleichwohl enthält das Urteil des BAG wichtige Feststellungen für die Praxis und 3 Dinge müsst ihr im Wesentlichen beachten. Erstens, nach § 107 Absatz 1 der Gewerbeordnung ist der Lohn in Euro zu berechnen und auszuzahlen. Ja, und diese Voraussetzungen sind, so das Bundesarbeitsgericht, nicht erfüllt, wenn Arbeitsentgelt nicht in Euro geleistet wird, sondern der Arbeitgeber stattdessen an den Arbeitnehmer Kryptowährungen wie hier ETH überträgt. Bei der Einheit Ether oder ETH handelt es sich nicht um Geld, so das Bundesarbeitsgericht. Es ist gerade kein umlaufendes, allgemein als Universal-Tauschmittel anerkanntes gesetzliches Zahlungsmittel. Vielmehr seien Kryptowerte nur digitale Darstellungen eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert werde oder garantiert werde und auch nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitze. Dementsprechend Antwort auf unsere erste Frage, nein, das Gehalt kann also nicht vollständig in Kryptowährung gezahlt werden. Jetzt kommt aber noch ein Aber hinterhergeschoben. Und das zweite wichtige Ding, was aus dieser Entscheidung folgt. Gemäß § 107 Absatz 2 Satz 1 Gewerbeordnung könnt ihr abweichend von § 107 Absatz 1 Gewerbeordnung als Arbeitgeber einen Teil des Arbeitsentgelts in Form eines Sachbezuges leisten, wenn dies im Interesse des Arbeitnehmers ist oder der Eigenart des Arbeitsverhältnisses entspricht. Ja, jetzt natürlich die Frage, was ist denn eigentlich ein Sachbezug? Also ein Sachbezug im Sinne von 107 Absatz 2 Satz 1 Gewerbeordnung ist jede Leistung des Arbeitgebers, die er als Gegenleistung für die Arbeitsleistung in anderer Form als in Geld erbringt. Für die Bewertung des Arbeitnehmerinteresses kommt es hier auf eine objektive Betrachtung an, nicht auf die Interessen des konkreten Arbeitnehmers. Im Regelfall wird ein solches Interesse jedoch bestehen, wenn mit dem Sachbezug ein besonderer Nutzen einhergeht. Also typischerweise ist das zum Beispiel beim Dienstwagen die Privatnutzung. Ja, da wird ein solcher besonderer Nutzen regelmäßig bejaht. Hier wird man wohl auch sagen müssen, ja, ein allgemeiner Nutzen ist bei Provisionen grundsätzlich zu erblicken, dementsprechend ein Häkchen dahinter. Also mit anderen Worten, über den Umweg Sachbezug können Teile des Entgeltes auch in Kryptowährung geleistet werden. So, und jetzt kommen wir zum wichtigen dritten Ding, das es ja wieder ein bisschen komplizierter macht. § 107 Absatz 2 Satz 5 der Gewerbeordnung schränkt wiederum den Anteil der Sachbezüge an der Gesamtvergütung ein. Der Wert der vereinbarten Sachbezüge oder die Anrechnung der überlassenen Waren auf das Arbeitsentgelt darf die Höhe des pfändbaren Teils des Arbeitsentgeltes nicht übersteigen. Also euren Mitarbeitern muss zumindest der unpfändbare Betrag ihres Entgelts in Geld ausgezahlt werden. Ja, das soll zum einen sicherstellen, dass Mitarbeitende innerhalb des Abrechnungszeitraums über ein bestimmtes Mindesteinkommen in Geld verfügen, um ihren notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und zum anderen soll durch diese Regelung verhindert werden, dass Mitarbeitende gezwungen werden, aufgrund des Sachbezuges Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, um die Bedürfnisse des täglichen Lebens befriedigen zu können. Ja, also letztendlich muss man sagen, diese Regelung dient nicht nur dem Schutz des Arbeitnehmers, sondern auch dem Schutz der Sozialkassen und damit auch dem öffentlichen Interesse. Und hieraus leitet sich dann auch der mögliche Pferdefuß für euch als Arbeitgeber ab, beziehungsweise das vielleicht doch etwas versteckte Problem. Wenn die Summe aus in Geld zahlbarem Einkommen und der Naturalleistung nach den Pfändungsschutzvorschriften der ZPO unpfändbar ist, dann liegt bei Anrechnung des Sachbezugs auf das Arbeitsentgelt ein Verstoß gegen § 107 Absatz 2 Satz 5 der Gewerbeordnung vor. Das führt dann wiederum zur Nichtigkeit der Vereinbarung, einen Teil des Arbeitsentgeltes durch Sachbezug zu tilgen. Das Problem taucht insbesondere bei niedrigen Gehältern auf, aber auch durch einen Anstieg der Pfändungsfreigrenzen im Vergleich zum Beginn des Arbeitsverhältnisses oder bei nicht vorhersehbaren Entwicklungen der Unterhaltspflichten kann es hier für euch als Arbeitgeber zu möglicherweise nicht voraussehbaren Problemen führen. Nochmal mit anderen Worten, um es ein wenig zu vereinfachen. Das Risiko ist also folgendes. Übersteigt der Wert des Sachbezuges, hier Kryptowährung, ETH, den pfändbaren Teil der Bezüge, ist die Abrede teilnichtig. Es tritt keine Erfüllungswirkung gemäß § 362 Satz 1 BGB ein und der Mitarbeitende behält im Umfang des Sachbezugswertes seinen Entgeltanspruch. Mit anderen Worten, es besteht für euch das Risiko, dass ihr einerseits den vollen Sachbezug bereits geleistet habt und trotzdem noch zur Zahlung von Geld nachverpflichtet werdet, da hier nicht der unpfändbare Teil des Gehaltes in Geld ausgezahlt worden ist. Das muss man sich hier tatsächlich vor Augen führen. Und dementsprechend Kryptowährung als Sachbezug, ja. Haltet euch als Arbeitgeber aber immer vor Augen, dass es hier in diesem Zusammenhang zu Konflikten im Rahmen des § 107 Absatz 2 Satz 5 Gewerbeordnung kommen kann und für euch das Risiko besteht, dass ihr hier Gehälter bzw. nicht ausgezahlte Gehälter, die in Form von Sachbezügen gewährt worden sind, tatsächlich nochmal nachzahlen müsst. Guckt also sehr genau und ermittelt, wie hoch sind die unpfändbaren Beträge bei euren Mitarbeitenden, damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt.
Ja, natürlich gibt es auch viele Benefits, wo es nicht um den schnöden Mammon oder um Kryptowährung geht. Mit anderen Worten, um die immateriellen Benefits. Hier wollen wir mal einen kurzen Überblick geben. Ein Klassiker sind hier natürlich die flexiblen Arbeitszeiten. Dabei geht es typischerweise immer darum, den Arbeitnehmenden eine bestimmte Freiheit zu gewähren, sich die Arbeitszeit selbst einzuteilen. Es wird dann in der Regel eine wöchentliche oder monatliche Arbeitszeit festgelegt und der Arbeitnehmende hat in diesem Rahmen eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Aber natürlich gibt es hier auch Zielkonflikte. Auf der einen Seite wollt ihr euren ArbeitnehmerInnen vielleicht eine maximale Freiheit bei der Zeiteinteilung gewähren. Auf der anderen Seite muss die Arbeit natürlich geschafft werden und Kunden müssen bedient bzw. zufriedengestellt werden. Bewährt haben sich hier Modelle, in denen eine bestimmte Kernarbeitszeit festgelegt wird, in der der Arbeitnehmende arbeiten muss, zum Beispiel Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr. Und gleichzeitig wird vereinbart, dass die Arbeitnehmenden sich außerhalb der Kernarbeitszeit die Arbeit frei einteilen können und selber darauf achten müssen, die im Arbeitsvertrag vereinbarte wöchentliche oder monatliche Arbeitszeit zu erreichen. Auf zwei Sachen solltet ihr hier allerdings achten. Zum einen, schreibt bitte genau auf, wie das Arbeitszeitmodell genau funktionieren soll und lasst es vom Arbeitnehmenden unterschreiben. Wenn ihr das alles nämlich nur mündlich vereinbart, ist Streit vorprogrammiert und ihr könnt später nicht beweisen, auf was ihr euch geeinigt habt. Wichtig ist außerdem noch, dass ihr als Arbeitgeber auch bei flexiblen Arbeitszeitmodellen weiter verpflichtet seid, auf die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes zu achten. Ihr müsst also trotzdem sicherstellen, dass die Obergrenze der Arbeitszeit, die Pausen und die Ruhenszeiten eingehalten werden. Realistischerweise könnt ihr das nur dann tun, wenn ihr die Arbeitnehmenden verpflichtet, die Arbeitszeit täglich zu erfassen. Wie ihr das technisch macht, könnt ihr frei entscheiden. Ein weiteres Benefit kann eine flexible Homeoffice-Regelung sein, beziehungsweise ein hybrides Arbeitszeitmodell. Wie bei der flexiblen Arbeitszeit geht es auch hier oft darum, euren Arbeitnehmenden möglichst viele Freiheiten einzuräumen, damit sie weitestgehend selbst entscheiden können, wo sie an welchem Tag arbeiten wollen. Auch hier gibt es natürlich wieder Zielkonflikte, weil es zum Beispiel sein kann, dass ihr wollt, dass ein konkreter Arbeitnehmender an einem bestimmten Tag im Büro arbeitet, der Arbeitnehmende aber lieber zu Hause bleiben will. Auch kann es sein, dass ihr einem Arbeitnehmenden zuerst die Möglichkeit einräumt, im großen Umfang remote zu arbeiten, aber das später ändern wollt. Außerdem gibt es noch viele weitere Fragen, zum Beispiel zur Arbeitszeit, zur Haftung oder zum Datenschutz im Homeoffice. Damit ihr das alles in den Griff bekommt, ist es wichtig, eine Vereinbarung mit den betroffenen Arbeitnehmenden zu treffen, in der das alles geregelt ist. Wenn ihr hier Unterstützung braucht, eine solche Vereinbarung aufzusetzen, meldet euch gerne bei uns. Zu den hybriden Arbeitsmodellen gehören auch Teilzeitmodelle. Auch das kann ein immaterieller Benefit sein. Und auf was solltet ihr hier genau achten? Zu regeln ist als erstes natürlich, wie viele Stunden pro Woche die Teilzeit betragen soll und an welchen Tagen wie viele Stunden gearbeitet werden sollen. Vor allem, wenn vorher mehr Stunden gearbeitet worden sind, muss bei der Teilzeit natürlich geklärt werden, ob die Vergütung im gleichen Umfang wie die Arbeitszeit abgesenkt werden soll. Eine solche Absenkung ist üblich, allerdings kann ein zusätzlicher Benefit auch darin liegen, dass die Vergütung nicht oder nicht im vollen Umfang gesenkt wird. Wird die Anzahl der Tage reduziert, an denen gearbeitet werden soll, dann muss außerdem die Anzahl der Urlaubstage verändert werden. Und noch ein letzter Punkt. Bedenkt, dass es in verschiedenen Gesetzen, vor allem im Teilzeit- und Befristungsgesetz und im Bundeselternzeit- und Elterngeldgesetz, gesetzliche Teilzeitansprüche gibt. Wenn also ein Arbeitnehmender geltend macht, dass er zukünftig gerne in Teilzeit arbeiten will, kann darin ein Antrag auf Teilzeit liegen. Wenn ihr darauf nicht rechtzeitig reagiert, dann regeln die Gesetze, dass sich die Arbeitszeit automatisch verkürzen kann, auch wenn ihr als Arbeitgeber das gar nicht wollt. Hier müsst ihr also genau aufpassen und die Fristen beachten.
Ja, und zum Abschluss kommen wir dann doch nochmal zurück zum schnöden Mammon, und zwar Unternehmensbeteiligung. Da wollen wir euch zunächst nur einen kleinen Teilausschnitt vorstellen. Ja, in der modernen Arbeitswelt spielen mittel- und langfristige Anreizsysteme für Arbeitgebende zunehmend eine größere Bedeutung. Hierbei sind insbesondere virtuelle Mitarbeiterbeteiligungsprogramme in Form von sogenannten Virtual Stock Option Plans, VSOP, ein beliebtes Instrument, ja, um gerade qualifizierte oder hochqualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen, zu motivieren und an das Unternehmen zu binden, ohne tatsächliche Unternehmensanteile übertragen zu müssen. Häufig ein sehr wichtiges Element solcher Programme ist das sogenannte Vesting, das zunächst das Erfüllen einer bestimmten Wartezeit voraussetzt. Also Vesting bezeichnet vereinfacht gesagt den Prozess, durch den eine Person das unveräußerliche Recht erwirbt, Eigentum oder Ansprüche, oft in Form von Aktien oder Optionen in einem Unternehmen, über einen bestimmten Zeitraum hinweg oder durch das Erreichen bestimmter Ziele vollständig zu erlangen. Auch hier mussten die virtuellen Optionsrechte zunächst durch Arbeitsleistung während einer sogenannten Vesting Period über einen Zeitraum von 4 Jahren schrittweise erdient werden. Man könnte jetzt, um das noch ein bisschen zu vereinfacht, auch gewestete Optionen mit dem deutschen Begriff ausübbare Optionen gleichsetzen. Und diese gewesteten Optionen können eben nach Eintritt eines Ausübungsereignisses, zum Beispiel eines Börsenganges, ausgeübt werden, solange sie noch nicht verfallen sind. Da haben wir einen aktuellen Fall dazu vom Bundesarbeitsgericht vom 19. März diesen Jahres, den wir euch da auch noch mal kurz vorstellen wollen, weil das Bundesarbeitsgericht dort tatsächlich eine Neuausrichtung seiner Rechtsprechung vorgenommen hat. Was war da passiert? Da war ein Kläger vom 1. April 2018 bis Ende August 2020 bei der Beklagten beschäftigt und das Arbeitsverhältnis endete durch eine Eigenkündigung des Arbeitnehmers, der im Jahr 2019 ein Angebot auf den Erhalt von 23 virtuellen Optionsrechten nach einem sogenannten Employee Stock Option Provision Plan, ESOP, angenommen hatte. Und nach diesem ESOP war eine Vesting Period von 4 Jahren einzuhalten, innerhalb derer die Optionen allerdings sukzessive ausübbar werden sollten. Ja, neben Regelungen zur Zuteilung und zur Ausübbarkeit dieser virtuellen Optionen enthielt der ESOP zudem Regelungen zu deren Verfall und sah unter anderem vor, dass gewestete, also ausübbare, aber noch nicht ausgeübte Optionen verfallen, wenn der Mitarbeiter selbst kündigt. Andere gewestete Optionen sollten sukzessive innerhalb von 2 Jahren nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses verfallen. Ja, es kam dann, wie es kommen musste. Als der Kläger ausschied, waren 31,25% der Optionen gewestet. Die Beklagte hat dann allerdings einen Fortbestand dieser Optionen abgelehnt, da diese nach dem ESOP verfallen seien. Und zur weiteren Begründung führte da die Arbeitgeberseite aus, dass bei der Gewährung der Optionsrechte es sich um eine freiwillige Leistung ohne Entgeltcharakter handeln würde und der Kläger insofern keinerlei Gegenleistung für deren Erhalt erbringen müsse und ihm durch den Verfall auch kein bereits erdienter Lohn wieder entzogen werde. Schließlich, so die Arbeitgeberseite, seien die Optionen lediglich eine Verdienstchance, um die Betriebstreue zu belohnen. Der Kläger sah das natürlich anders und hat da die Auffassung vertreten, dass die Klauseln zum Verfall unwirksam seien. Und da die virtuellen Optionen Bestandteil seiner Vergütung seien, habe er sich diese jedenfalls auch durch die Erbringung seiner Arbeitsleistung erarbeitet. Ja, und ein Verfall der erhaltenen Optionsrechte widerspreche dem Grundgedanken des Austauschverhältnisses. Auch fühlte er sich durch die Regelung des ESOP unangemessen benachteiligt. Insbesondere würden diese Regelungen eine Erschwerung des ihm zustehenden Kündigungsrechts darstellen. Und das Bundesarbeitsgericht hat dem Arbeitnehmer hier Recht gegeben. Und das Bundesarbeitsgericht kam hier zu dem Ergebnis, dass die gewesteten, also ausübbaren virtuellen Optionen nicht verfallen seien. Zur Begründung führt das Bundesarbeitsgericht mehrere Argumentationsstränge an. Zunächst einmal, der Verfall der gewesteten virtuellen Optionen halte einer Inhaltskontrolle nach § 307 BGB nicht stand. Die durch teilweisen Ablauf der Vestingperiode bereits ausübbaren virtuellen Optionen stellen, jedenfalls so das BAG, auch eine Gegenleistung für die vom Kläger in dieser Zeit im aktiven Arbeitsverhältnis erbrachte Arbeitsleistung dar. Der sofortige Verfall solcher gewesteter Optionen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses berücksichtige die Interessen des Arbeitnehmers, der seine Arbeitsleistung bereits erbracht habe, nicht angemessen und stehe deshalb dem Rechtsgedanken des § 611a Absatz 2 BGB entgegen. Außerdem stelle die Klausel zum sofortigen Verfall bei Eigenkündigung eine unverhältnismäßige Kündigungserschwerung dar, da der Optionsberechtigte zur Vermeidung einer möglichen Vermögenseinbuße das Arbeitsverhältnis vor einem ungewissen Ausübungsereignis nicht kündigen dürfte. Und jetzt etwas ganz Wichtiges, das Bundesarbeitsgericht stellt ausdrücklich fest, soweit der Senat in einer älteren Entscheidung, und zwar Urteil vom 28. Mai 2008, den sofortigen Verfall bereits gewesteter Optionen, die während des Arbeitsverhältnisses noch nicht ausgeübt werden konnten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses für zulässig gehalten hat, hält das Bundesarbeitsgericht daran nicht mehr fest. Wir haben ja also eine Rechtsprechungsänderung. Im Übrigen verweist das Bundesarbeitsgericht zuletzt noch daraus, dass Bedenken an der Verfallklausel bestehen, da sie den sofortigen Verfall an eine Eigenkündigung des Arbeitnehmers knüpft, ohne Fälle auszuschließen, bei denen die Eigenkündigung auf ein vertragswidriges Verhalten des Arbeitgebers zurückzuführen sei. Das habt ihr ja eben bei Alexander Scharf in anderem Zusammenhang auch schon gehört. Hier erkennt man also gewisse wiederkehrende Muster in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Ja, also schaut gegebenenfalls auch nochmal in dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichtes aus dem März 2025 rein, wenn virtuelle Optionsprogramme bzw. virtuelle Stock Options in eurem Unternehmen von Interesse sind. Dieses neue Urteil gibt gewichtige und wichtige Hinweise zur Gestaltung bzw. zu Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Zusammenhang.
Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und zwar am besten natürlich eine super Bewertung, damit unser Podcast sichtbarer wird. Folgt uns und empfehlt uns weiter. Aber bevor wir hier Tschüss sagen, wie könnt ihr denn nun das Buch Crashkurs Personalarbeit gewinnen? am 24. November, also an dem Tag, an dem diese Folge erscheint, da poste ich einen Beitrag bei LinkedIn, in dem ich auf die neue Folge hinweise. Alle, die bei LinkedIn den Beitrag liken und zusätzlich den Beitrag im eigenen Netzwerk teilen, nehmen an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29. November, Samstag. Und die GewinnerInnen, die benachrichtigen wir direkt. Noch ein Punkt in eigener Sache. Wir haben vor kurzem ein Webinar zum Thema schwierige Mitarbeiter und Low-Performer was tun veranstaltet. Wenn ihr davon nichts gehört habt oder keine Zeit hattet, kein Problem. Wir haben das Webinar für euch aufgezeichnet und ihr könnt es jetzt auch noch ansehen. Nach neuesten Studien haben nämlich ca. 17% aller Arbeitnehmer kein Interesse an ihrem Arbeitsplatz. 67% verspüren keine Verpflichtung gegenüber ihrem Arbeitgeber. Hieraus resultieren eine Vielzahl von Problemen, von Minderleistung über Erkrankung bis zu offenen negativen Verhalten. Der dadurch entstehende Schaden, der ist durchaus erheblich. Und in unserem Webinar sprechen wir vor allem folgende Themen an. Wie erkennt ihr Low-Performer? Welche Probleme liegen vor und wie löst ihr sie? Und wie setzt ihr arbeitsrechtliche Maßnahmen strategisch ein? Das Webinar dauert 2,5 Stunden und kostet 95 € zuzüglich Umsatzsteuer pro Person. Dann bekommt ihr noch ein Skript und könnt im Nachgang eine kurze Wissensüberprüfung machen und erhaltet, wenn ihr mindestens 3 von 5 Fragen richtig beantwortet, ein Teilnahmezertifikat. Wenn ihr diese Aufzeichnung haben wollt, dann mailt mich gerne an. Die nächste Folge, die könnt ihr am 8. Dezember hören. Thema wird sein: ArbeitnehmerInnen oder keine ArbeitnehmerInnen? Das ist hier die Frage. Schreibt uns, wenn ihr zum Thema Scheinselbstständigkeit Fragen habt, die wir in der Folge beantworten sollen. Die E-Mail-Adressen von mir und Herrn Buchwald, das wisst ihr, die findet ihr in den Shownotes. Ja, bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Vor unserem Studiofenster laufen hier die Leute mit dem Regenschirm vorbei. Also es regnet immer noch, aber das kennt ihr in Hamburg, da regnet es möglicherweise auch länger. Vielleicht regnet es bei euch ja nicht. Habt eine schöne Zeit. Beste Grüße aus Hamburg. Tschüss.
Und auch von mir, auf bald. Tschüss aus dem Hamburger Schiedwetter.